wenn man zurück möchte in ein hormonelles Gleichgewicht, sprich, wenn man das Gefühl hat oder vielleicht auch schon die Bestätigung hat, dass irgendwas im Argen liegt. Und ja, Ernährung ist einfach am Ende ein Grundbaustein, die Basis, das Fundament. Das heißt, wir müssen immer bei der Ernährung ansetzen, wenn wir grundsätzlich eine Veränderung haben möchten. Und ja, da muss man sich teilweise natürlich mit auseinandersetzen, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Sprich, jeder bekommt das hin und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird am Ende verstehen, was für ihn wichtig ist. Hallo, meine Lieben, ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Generation Pille. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute soll es um Ernährung und Hormone gehen. Beziehungsweise, ja, ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie die Ernährung tatsächlich Einfluss auf unser Hormonsystem hat und demnach, ja, auf welche Faktoren man vielleicht auch achten sollte, wenn man zurück möchte in ein hormonelles Gleichgewicht, sprich, wenn man das Gefühl hat oder vielleicht auch schon die Bestätigung hat, dass irgendwas im Argen liegt. Und ja, Ernährung ist einfach am Ende ein Grundbaustein, die Basis, das Fundament. Das heißt, wir müssen immer bei der Ernährung ansetzen, wenn wir grundsätzlich eine Veränderung haben möchten. Und ja, da muss man sich teilweise natürlich mit auseinandersetzen, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Sprich, jeder bekommt das hin und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird am Ende verstehen, was für ihn wichtig ist. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass Ernährung für viele so kompliziert ist, gerade wenn es dann heißt, ja, ich ernähre mich gesund, dass man sofort das Ganze mit irgendwie einem Verzicht in Verbindung bringt. Und ja, ich möchte hier gerne heute einfach so ein paar Themen ansprechen, aufrollen, damit ihr vielleicht auch merkt, okay, es ist gar nicht so kompliziert und auch ich kriege das hin. Aber natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich rede gar nicht so lange um den heißen Brei und wir starten einfach mal. Ich habe eben schon ganz kurz gesagt, Ernährung ist die Basis, die Grundlage für ein gesundes oder ausgeglichenes Hormonsystem. Und oftmals ist es heute so, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was ist gut für einen und was ist weniger gut. Man findet viele Informationen, viele unterschiedliche Informationen und es gibt vielleicht sogar verschiedene fast Glaubensrichtungen, wenn es um Ernährung geht. Und ja, man schaut viel nach rechts und links und da sehe ich definitiv ein Riesenproblem, weil viele genau das tun. Sie schauen, ah, okay, was funktioniert bei der anderen Person? Dann funktioniert das für mich wahrscheinlich genauso. Dann mache ich das einfach mal. Und dann läuft man Trends hinterher, die vielleicht für einen individuell gar nicht, ja, gar nicht richtig sind, beziehungsweise einem gar nicht gut tun. Und da möchte ich von vornherein sagen, Ernährung, natürlich gibt es Grundbausteine, die man beachten sollte. Es ist aber nichtsdestotrotz individuell, so wie vieles. Und deswegen, ja, ist es manchmal auch so schwer, den richtigen Ansatz für sich selbst zu finden. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass wenn man sich damit befasst, man das hinbekommt. Dann ist ein zweiter Fakt, den wir definitiv haben. Wir haben meistens einen Supermarkt, der irgendwie um die Ecke ist. Und da findet man alles zu jeder Zeit. Bedeutet, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir zum einen schauen, was wächst gerade, was ist gerade saisonal, sondern ja, wir gehen in den Supermarkt, kaufen das, auf was wir Lust haben und konsumieren das. Und da sehe ich definitiv auch ein Thema, wo wir einfach ein bisschen mehr schauen sollten, wie haben wir das früher gemacht und warum gab es vielleicht früher auch weniger gesundheitliche Beschwerden oder Darmprobleme oder. Und da muss man auf jeden Fall ein bisschen, ja, schauen, was wird heute denn im Supermarkt überhaupt angeboten und ist es für meinen Zweck auch das Richtige? Und ja, in meinen Augen ist es so, dass man immer eine gesunde Ernährung daran erkennt, dass sie im Grunde genommen so unverarbeitet wie möglich und so natürlich wie möglich und so regional wie möglich und so saisonal wie möglich sein sollte. Das sind so die Fakten, die ich mir immer anschaue, wenn Ja, wenn ich mir die Ernährung von jemandem anschaue und diese vielleicht dann auch ja mit Tipps mit oder denjenigen mit Tipps versorge, was er vielleicht auch besser machen könnte. Und da ist das auf jeden Fall immer ganz weit oben. Ja, ich würde jetzt sagen, wir starten einfach mal mit, ich habe so ein paar ja, Schlüsselkriterien, wie so eine hormonfreundliche Ernährung aussehen sollte. Und ich würde euch da einfach mal ja so durch die Punkte mit durchnehmen. Also für mich als allererstes und fast ganz oben steht eine gewisse Regelmäßigkeit und vor allem auch die Menge der Ernährung. Es ist heute oft so, dass Frauen grundsätzlich zu wenig essen, weil sie Angst haben, zuzunehmen, ne? Und dadurch oft dauerhaft in einem Defizit rumhängen, sprich nicht genügend essen und somit ihren Körper nicht mit den Nährstoffen und Kalorien versorgen, die er eigentlich tagtäglich bräuchte, um verschiedene Stoffwechselprozesse ablaufen zu lassen, um insgesamt einfach energiegeladen zu sein. Und gerade wenn man zum Beispiel mit unregelmäßigen Zyklen kämpft, dann ist das A und O, dass man anfängt, genügend zu essen und regelmäßig zu essen. Und da kann man auf jeden Fall darunter zählen, das Frühstück, weil auch hier haben wir so ein bisschen einen kleinen Trend, den viele vielleicht schon mal ausprobiert haben, das Intervallfasten. Ich persönlich empfehle immer, morgens zu frühstücken und seinen Tag auch so zu starten, dass der Körper auch weiß, er wird morgens direkt versorgt. Weil gerade wenn wir zu lange Essenspausen haben, wir im Grunde genommen ja den Körper nicht genügend versorgen, haben wir auch automatisch oft ein hohes Stressniveau. Und dadurch, dass wir unsere Gesellschaft heutzutage sowieso schon gestresst genug ist, haben wir dann am Ende ja ein sehr hohes Stresspotenzial, was wir aber ja relativ easy vermeiden können, wenn wir einfach anfangen, morgens zu frühstücken. Grundsätzlich, vielleicht auch nochmal hier, ich bin eigentlich fast eine Gegnerin von strengen Diäten oder ähnlichem, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach nicht langfristig und nachhaltig ist und Frauen oft wie in so einer Diätabwärtsspirale kommen. Sie essen weniger, sie rutschen von einem Ernährungstrend in den nächsten. Und anstatt in sich wirklich reinzuhören und zu schauen, okay, was brauche ich wirklich? Was schenkt meinem Körper eigentlich Energie? Wird im Grunde genommen nur einem Trend hinterhergejagt. Und das ist für mich einfach ein extrem wichtiger Faktor, dass man denkt, okay, ich höre jetzt wirklich in mich rein und schaue, was mir gut tut. Und da sehe ich auch einen Punkt, den ich hier auch gerne nochmal droppen möchte. Die Gesundheit steht immer vor dem Optischen. Und wenn die Gesundheit stimmt, wird das Optische folgen. Bedeutet, wenn man gesund ist, leistungsfähig ist, Energie hat, dann strahlt man das auch automatisch ja, nach außen aus und man merkt einen Unterschied. Und da würde ich liebend gerne jede Frau schütteln, die irgendwie ständig an sich rummäkelt oder ähnliches, weil wenn die Gesundheit nicht im Lot ist, ne, und wir da irgendwie ein Thema haben, dann sollte das der wirkliche Fokus sein und nicht zuerst irgendwie eine Abnehmstrategie verfolgen und am Ende schießen wir uns damit noch mehr in eine Stresssituation, die der Körper dann am Ende vielleicht nicht mehr bewältigen kann. Zu dem Punkt, es kam auch eine Frage in einem Q&A auf Instagram, was ich empfehlen würde an Ernährung bei hypothalamischer Amenorrhoe. Und da ist definitiv mein Tipp, genügend essen, weil oftmals ist das ein Problem, dass zu wenige Kalorien gegessen werden. Und das oft auch Frauen betrifft, die einfach einen niedrigen Körperfettanteil haben oder sehr extensiv Sport machen. Und da muss man auf jeden Fall an die Themen als allererstes ran, dass man schaut, wie viele verbrauche ich eigentlich, was ist mein Grundumsatz, was ist mein Leistungsumsatz und dann versucht, jeden Tag auf seine Kalorien zu kommen. Und das, wenn möglich, mit gesundem und nahrhaftem Essen. Klappt nicht immer, aber zumindest, dass man versucht, den Körper so gut es geht zu versorgen. Genau. Dann mein zweiter Tipp. Siehe deine Mahlzeit tatsächlich als Nahrung an. Und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber damit meine ich, eine Mahlzeit soll dich tatsächlich nähren. Das heißt, wir wollen genügend beziehungsweise die Makronährstoffe gedeckt haben. Bedeutet, ich schaue mir immer meine Ernährung an und schaue, was ist meine Proteinquelle, was ist meine Kohlenhydratquelle und was ist meine Fettquelle. Und baue dann das wie so ein bisschen wie so ein Baukastensystem zusammen. Das heißt, ich starte meistens mit dem Protein. Ich habe ein Protein, vielleicht Fisch oder ähnliches, und baue dann sozusagen meine Kohlenhydrate und Fette drumherum. Fette hat man ja meistens vielleicht sogar schon dabei, wenn es zum Beispiel ein Lachs ist. Oder ja, und baue dann sozusagen noch meine Gemüse natürlich drumherum. Aber ich schaue immer, dass ich diese drei Makroquellen sozusagen gut abgedeckt habe. Auch hier, viele Frauen haben Angst vor zu viel Fett oder vor zu viel Kohlenhydraten. Aber beides sind entscheidende Faktoren für die Hormongesundheit. Zum Beispiel gerade Frauen, wo die Libido nicht wirklich da ist, empfehle ich eigentlich immer, täglich gute und gesunde Fette mit einzubauen. Weil am Ende ist das für den gesunden Testosteronspiegel wichtig. Und hier kann man zum Beispiel sowas wie Avocados aufführen oder ja, Nüsse und Samen, ein qualitativ gutes Olivenöl. Hier aber bitte aufpassen, ich sage das extra jetzt nochmal dazu, ich empfehle Olivenöl vor allem dann über Salate oder ja, im Grunde genommen nicht zum Braten, weil Olivenöl nicht wirklich hitzebeständig ist. Und bedeutet, dass eigentlich wir die Nährstoffe verlieren und die gesunden Bestandteile, die wir im Olivenöl haben, mit dem Braten sozusagen tatsächlich verbraten. Und ja, deswegen einfach schauen, dass man da eher auf Olivenöl über zum Beispiel Salate als Dressing oder ähnliches nutzt. Dann haben wir nochmal die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind definitiv nicht deine Feinde. Im Gegenteil, das ist unser Energielieferant. Ja. Das Gehirn und das zentrale Nervensystem können Energie nur aus Kohlenhydraten gewinnen. Und da ist es wichtig, dass wir im Grunde genommen weg von Low Carb und Ähnlichem gehen, sondern wirklich darauf schauen, dass wir qualitativ gute Quellen nutzen und diese tatsächlich für uns auch ja, über den Tag verteilt richtig einsetzen. Ich zum Beispiel empfehle eher mittags mäßig Kohlenhydrate zu essen und zum Abend hin ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, um einfach am Abend zum einen ja, den Körper auch so ein bisschen runterzufahren und über den Tag natürlich das Energieniveau oben zu halten. Was man auch noch sagen sollte, gerade in der zweiten Zyklushälfte, ihr werdet es vielleicht auch kennen, dass man in der zweiten Zyklushälfte mehr Heißhunger hat, mehr Lust auf Kohlenhydratreiches hat. Es ist auch tatsächlich so, dass wir in der zweiten Zyklushälfte einen Mehrbedarf an Kalorien haben. Und dadurch, dass viele Frauen dann denken, oh, jetzt habe ich schon wieder so Heißhunger, verbieten sie sich das Ganze. Und gerade bei Verboten ist es meistens so, dass wir dann entweder in Blutzuckerschwankungen reinkommen und demnach dann auch in die Heißhungerfalle. Das heißt, wenn der Blutzucker irgendwie abdroppt, denken wir, oh, jetzt kriege ich richtig Bock auf Schokolade oder ähnliches. Eigentlich will ich mir das verbieten. Und das ist dann so ein Gedankenstrudel. Deswegen sage ich immer ganz bewusst, beobachtet mal eure zweite Zyklushälfte und überlegt, wann habe ich dann das letzte Mal gegessen? Wann treten diese Heißhungerattacken auf? Habe ich vielleicht mittags zu viel Kohlenhydrate gegessen und dazu zu wenig Proteine? Weil das ist auch tatsächlich immer ein Fakt, warum der Blutzucker vielleicht auch ins Schwanken kommt. Und ja, da einfach mal so ein bisschen schauen. Und dann sage ich auch immer, euch nichts verbieten. Versucht, wenn ihr Lust auf was Süßes habt, vielleicht eine gute Alternative zu finden. Zum Beispiel Datteln. Oder man kann auch mal ein Stück Schokolade essen. Ich platziere das nur ganz, ganz bewusst gerne immer direkt nach der Mahlzeit sozusagen als, ja, als kleinen Nachtisch, weil wir damit auch so ein bisschen dem Ganzen, uns entziehen, dass wir da eine zu krasse Blutzuckerachterbahn fahren. Und ja, genau. Dann zum dritten Makronährstoff, Eiweiß, Protein. Ich sehe auch hier, dass Frauen oft zu wenig Eiweiß essen, weil sie vielleicht das Ganze mit viel Muskulatur verbinden. Ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen in der Gesellschaft so. Man isst Protein, wenn man irgendwie trainiert, ne? Das hat man immer irgendwie so direkt diesen Zusammenhang mit dem Training und viel Muskulatur. Aber das ist in meinen Augen gar nicht so wichtig, weil natürlich ist es wichtig, um Muskulatur aufzubauen. Aber Eiweiße sind ebenfalls die Grundlagen unserer Zellen und auch unserer Hormone. Bedeutet, wir brauchen Eiweiße. Und zum Beispiel auch für die Leber ist es enorm wichtig und hat einen Einfluss auf unsere Entgiftung. Die wiederum brauchen wir auch, um damit alles gesund und gut ablaufen kann. Und dazu, ich hatte es eben schon mal ganz kurz bei den Kohlenhydraten gesagt, Blutzucker, genau. Eiweiß ist blutzuckerstabilisierend, was wiederum auch einen direkten Einfluss auf unser Hormonsystem hat, ja, weil haben wir zu starke Blutzuckerschwankungen, fährt der Blutzuckerachterbahn, ist der Körper in einem Stresszustand. Das heißt, wir haben es hier mit einer vermehrten Ausschüttung an Cortisol zu tun. Und um das zu vermeiden, würde ich auf jeden Fall sagen, baut euch immer eine Eiweißquelle in jede Mahlzeit ein und da könnt ihr auf jeden Fall schon super, super viel regulieren. Und man darf dieses Thema nicht unterschätzen, dass gerade Blutzuckerschwankungen einfach ein enormer Stressor sein können. Und da versucht das vielleicht mal wie so ein Baukastensystem zu sehen, Proteine, Kohlenhydrate, Fette und eure Mahlzeiten tatsächlich so zusammenzubauen. Genau, das hier habe ich jetzt noch mal ganz kurz auch den Hinweis vielleicht noch mal für die Mengen. Man hat auf jeden Fall kann man so einen Richtwert für das Eiweiß so circa 1 Gramm pro Körpergewicht sagen. Bei Sportlern und Sportlerinnen kann das auf jeden Fall 1,5 Kilogramm, genau, 1,5 Gramm pro Körpergewicht sein. Beziehungsweise manchmal vielleicht sogar bis zu 2 Gramm. Es kommt immer so ein bisschen natürlich auf das Ziel an, aber 1 Gramm pro Körpergewicht sollte auf jeden Fall mandatory für jede Frau sein. Und da komme ich vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen zu den Quellen. Also bei Fetten hatte ich vorhin schon mal gesagt, Avocado, Samen, Nüsse, kaltgepresstes Olivenöl in guter Bioqualität, das sind auf jeden Fall gute Quellen, die man mit reinnehmen kann. Dann bei Kohlenhydraten, ne, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Kohlenhydratquellen, die gut sind. Ich zum Beispiel, wenn es um Brot geht, greife da gerne auf Saatenbrot zurück, esse gerne Haferflocken, habe Reis natürlich als festen Bestandteil bei mir in meiner Ernährung, in meinem Ernährungsrepertoire. Natürlich sind da auch mal Pasta dabei. Ich schaue dann, dass es glutenfreie Pasta sind in irgendeiner Form. Reisnudeln gibt es ja inzwischen auch, Quinoa oder ähnliches. Also es gibt viele, viele Kohlenhydratquellen, Süßkartoffeln, Kartoffeln übrigens auch noch, die man ja gut nutzen kann und die auch super vielfältig sind und man da echt viele verschiedene Mahlzeiten kreieren kann, die durchaus auch super lecker sind. Dann komme ich vielleicht jetzt noch zu einem bisschen sensiblen Thema. Ich möchte es aber vielleicht einmal droppen, weil ich persönlich inzwischen eine relativ klare Meinung dazu habe, aber auch alle anderen Meinungen und so weiter auch gerne respektieren möchte und es auch am Ende einfach individuell ist. Aber ich habe mich eine ganze, ganz lange Zeit lang vegetarisch ernährt. Das heißt, ich habe, glaube ich, 4 Jahre lang überhaupt gar kein Fleisch gegessen. Und mich sehr viel, weil ich natürlich auch viel Sport treibe, musste ich einmal schauen, dass ich meinen Eiweißbedarf gut decke, habe ich immer wieder auf Hülsenfrüchte und ähnliches zurückgegriffen, weil bei mir es auch schon damals so war, dass ich Milchprodukte nicht so gut vertragen habe und dann zum Beispiel auch Quark und ähnliches einfach bei mir gar nicht wirklich in meiner Ernährung ja Bestandteil war. Und da war es für mich sehr, sehr schwierig, tatsächlich meinen Proteinbedarf zu decken. Und ja, in der Zeit, wo ich mich dann angefangen habe, wieder mehr mit meiner Hautgesundheit zu befassen und ähnliches, bin ich natürlich auch mal so die Proteinquellen durchgegangen und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich gerne auch wieder vollwertige Proteinquellen mit einem vollständigen Aminosäurenprofil in meine Ernährung integrieren möchte. Und bei mir war das damals eine ethische Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich esse keine Tiere mehr. Ich bin viel zu tierlieb, um das zu tun. Aber es ist so, meine Gesundheit hat mir zu dem Zeitpunkt einfach was anderes gesagt und gezeigt, sodass ich einfach mal wieder angefangen habe, irgendwann mal ein Stück Fleisch zu essen. Fisch war übrigens bei mir immer in der Ernährung drin. Das heißt, das habe ich sowieso auch immer gegessen. Aber ja, ich habe gemerkt, dass es für mich wichtig ist, dass ich ab und an ein qualitativ hochwertiges Stück Fleisch esse. Und das betone ich hier ganz, ganz, ganz deutlich, weil ich rede hier nicht von irgendwelchen Wurstaufschnitten oder irgendwelchen Billigfleisch vom Supermarkt, sondern ich rede hier wirklich von hochwertigem Biofleisch, beziehungsweise vielleicht Fleisch von einem Bauer, wo ihr wisst, okay, wie werden die Tiere gehalten, etc. Deswegen sind die Quellen, die ich auch tatsächlich empfehle, hochwertiges Fleisch, Fisch aus Wildfang, der auch zertifiziert ist. Bitte hier keine Fischkonservendosen oder ähnliches verwenden. Bio-Eier bei guter Verträglichkeit, genauso wie Ziegen- oder Schafmilchprodukte. Hülsenfrüchte sehe ich nach wie vor auch als Quelle an. Allerdings muss man hier einfach auch auf die gute Verträglichkeit achten. Ich zum Beispiel war immer aufgebläht nach dem Verzehr von Hülsenfrüchten. Bedeutet, wenn ich schon früher in meinen Körper reingehört hätte, hätte ich auch gewusst, okay, ein täglicher Verzehr von irgendwie Kidneybohnen und Kichererbsen etc. tut meinem Körper einfach gar nicht gut. Und das liegt tatsächlich daran, dass Hülsenfrüchte per se mehr Antinährstoffe haben und das einfach für den Darm ein Thema sein kann. Und der Darm, ihr wisst es, hat einfach auch eine direkte Korrelation zu der Haut. Hautgesundheit, das heißt, wenn beim Darm irgendwas nicht in Ordnung ist, kann das einfach auch negative Auswirkungen haben. Bei mir war es dann so, dass ich einfach ja ein Akne-Thema hatte, beziehungsweise sehr unreine Haut und ja, da einfach dann meinen Hülsenfrüchtekonsum deutlich zurückgefahren habe und versuche ja inzwischen das wirklich nur so in Ausnahmefällen einzustreuen. Bei einer rein vegetarischen oder veganen Ernährung ist es tatsächlich einfach auch schwieriger, auf sein Eiweiß zu kommen. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Ich möchte aber hier nochmal sagen, dass es auch machbar ist. Man muss sich aber einfach damit auseinandersetzen. Und das merke ich immer wieder, dass viele auf einen Zug aufspringen. Und ich war genauso. Also ich möchte mich da gar nicht rausnehmen. Auf einen Zug aufspringen und im Grunde genommen sagen, okay, ich ernähre mich jetzt vegan, ich greife jetzt irgendwie zu Ersatzprodukten, die vielleicht auf Sojabasis oder ähnlichem sind. Das ist auch okay, aber viele vergessen einfach, dass pflanzliche Proteinquellen oftmals kein vollständiges Aminosäurenprofil haben und wissen gar nicht, dass der Körper das aber braucht, um Eiweiße verwerten zu können. Und da ist mein Hinweis, wenn ihr tatsächlich euch vegetarisch oder vegan ernährt, achtet darauf, dass ihr eure Proteinquellen immer, ich empfehle eigentlich immer dann zwei pflanzliche Proteinquellen sozusagen zusammen zu verzehren und so im Grunde genommen seine Mahlzeiten aufzubauen, sodass man einfach auch da versucht, ja, auf ein vollständiges Aminosäurenprofil am Ende zu kommen. Falls das jetzt ein bisschen zu kompliziert war, ich möchte auch nicht zu krass ins Detail gehen, weil am Ende es ist sonst too much information, aber mein Hinweis ist auf jeden Fall, falls ihr euch vegetarisch oder vegan ernährt, setzt euch damit auseinander, was der Körper braucht, um tatsächlich das Eiweiß auch gut verwerten zu können. Ja, dann, ich überlege gerade, habe ich zu dem Makrothema noch was zu sagen? Ich glaube, das war erstmal recht umfangreich. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir sowieso jederzeit gerne immer bei Instagram schreiben oder mir auch eine E-Mail schreiben. Da kann ich auch gerne noch mal näher auf eure Fragen eingehen. Dann Punkt Nummer 4, entzündungsfördernde Lebensmittel. Da habe ich auch eine Frage zu bekommen und da möchte ich erstmal kurz ein bisschen ausholen. Also, bei mir auf der Liste stehen da Zucker, Gluten und Kuhmilch ganz oben. Allerdings möchte ich auch hier wieder anmerken, es gibt per se eigentlich keine guten und keine schlechten Lebensmittel. Am Ende ist es immer die Frage nach der Balance und die Frage nach der Verträglichkeit. Ja? Wenn ich jedes Mal Blähungen bekomme oder Durchfall oder ich das Gefühl habe, es tut mir einfach nicht gut, ich habe keine Energie, na? Dann ist irgendwie das der Hinweis vom Körper, dass irgendwas nicht gut verwertet werden kann. Und in dem Zusammenhang, hört auf euren Körper und fangt nicht an, das Ganze zu übergehen, weil ihr denkt, okay, aber ja, das esse ich halt eben einfach gerne. Wenn ihr das nicht vertragt, dann könnt ihr da auch, wenn ihr da einfach eure Symptome ignoriert, durchaus ja auch Gefahr laufen, dass das immer wieder einfach zu einem Trigger wird für euren Darm, für Ähnliches und vielleicht dann ihr sogar da eine Entzündung fördert. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Da in dem Zuge kam auch eine Frage auf Instagram von einer Followerin, wie schlimm ist Zucker denn jetzt wirklich? Also, da muss man vielleicht auch noch mal kurz unterscheiden. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Zucker zum Süßen gemeint ist, also industriell hergestellter Zucker. Den meine ich auf jeden Fall, wenn ich hier die Liste mit den entzündungsfördernden Lebensmitteln aufzähle. Und industrieller Zucker ist am Ende ein Nährstoffräuber und beeinflusst zum einen unseren Blutzucker, Spiegel, unsere Verdauung und hat demnach auch immer eine Auswirkung auf unser Hormonsystem. Und das nicht auf positive Weise, sondern eher auf negative. Deswegen, ja, industriell hergestellter Zucker ist am Ende nichts, was wir uns komplett verbieten sollten. Da habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, ich bin kein Fan von irgendwelchen Diäten oder Verboten. Aber ich schaue doch sehr darauf, sehr, sehr darauf, dass sich das in Maßen hält. Und ich würde auch jedem raten, mal durch den Supermarkt zu gehen und die Produkte, die man so jeden Tag irgendwie in den Einkaufswagen legt, mal zu screenen und mal zu schauen, wie viel Zucker doch in dem einen oder anderen Lebensmittel versteckt ist, wo wir gar nicht mit gerechnet hätten, dass da Zucker drin ist, ne? Und ja, geht die Produkte mal durch und schaut einfach mal, wie regelmäßig und wie oft ihr Zucker konsumiert und vielleicht auch Zucker konsumiert, ohne dass es euch bewusst ist. Ja, also, ne, man ist auf jeden Fall erstaunt, in wie vielen unterschiedlichen Produkten das am Ende versteckt ist und man gar kein Bewusstsein dafür hat, dass man überhaupt Zucker konsumiert und wie viel. Gluten, es kommt immer drauf an. Also Gluten ist ein Thema, was natürlich entzündungsfördernd sein kann. Man muss auch hier wieder testen, vertrage ich Gluten und was sind denn die Symptome, die auftreten können, wenn ich Gluten nicht vertrage? Und es muss ja nicht immer direkt Zöliakie sein, sondern es ist auch durchaus so, dass wenn ich zum Beispiel persönlich bei mir, ich weiß, Gluten ist ein Trigger für meine Haut, wenn ich jeden Tag Gluten esse, weiß ich, dass ich aussehe wie ein Streuselkuchen. Das ist einfach für mich dann ein Zeichen, dass mein Körper damit nicht zurechtkommt. Und wenn ich das sehr in Maßen angehe, sprich, ich versuche da immer zu sagen, so einmal die Woche, zweimal die Woche, ne, dann merke ich, okay, damit komme ich zurecht. Und wenn das halt wieder mehr wird, dann merke ich das immer direkt. Und dann nehme ich das einfach auch wieder raus eine Zeit lang und teste einfach, wie geht es meinem Körper ohne. Und das würde ich sowieso auch jedem von euch raten. Fangt an, euch mit den Themen zu befassen und es selbst für euch herauszufinden, wie gut vertrage ich es, was wird es tatsächlich besser. Und das bringt dann auch nichts, wenn man irgendwie mal 3 Tage Gluten rauslässt. Da wird man nicht so viel merken, sondern wirklich mal, keine Ahnung, 3 Wochen nehmen und sagen, okay, ich versuche jetzt mal relativ strikt darauf zu achten und teste einfach danach mal, nehme das wieder rein und gucke einfach mal, wie geht es mir danach? Merke ich einen Unterschied? Habe ich mehr Energie? Wird meine Symptomatik besser? Und das sind einfach so Themen, die man einfach selbst individuell austesten kann. Genauso bei Kuhmilch, ne? Das ist ähnlich. Es ist so, dass wir heutzutage viel Milchprodukte verwenden täglich. Also nicht, vielleicht ist es auch schon wieder ein bisschen publiker geworden, dass Kuhmilch jetzt nicht immer so verträglich ist. Aber auch hier, ich versuche auch da eine gesunde Balance zu haben, wobei Kuhmilch bei mir eigentlich so gut wie fast gar nicht mehr vorkommt. Es sei denn, ich bin mal irgendwo und trinke mal ein Cappuccino oder ähnliches. Aber das passiert inzwischen echt selten, weil natürlich die Alternativen auch in jedem Café eigentlich ja inzwischen vorhanden sind. Und ja, probiert es einfach aus. Versucht da diese Trigger zu kennen, Zucker, Gluten, Kuhmilch und dann einfach mal selbst individuell zu testen, was vertrage ich eigentlich wirklich. Dann ein Punkt, der mir auch auf jeden Fall sehr am Herzen liegt. Unverarbeitet essen, beziehungsweise kochen, frisch kochen. Es ist nun mal so, dass wir heutzutage einfach krasse Möglichkeiten haben. Wir gehen in den Supermarkt und haben irgendwelche Fertigprodukte, die wir nur noch schnell, schnell irgendwie warm machen müssen. Und das ja, ist so ein bisschen ein Thema. Man hat gefühlt im Alltag Dauerstress, gefühlt eine Dauerhektik. Man muss immer von A nach B. Man ist unter Zeitdruck und man greift leichter einfach dann zu Fertigprodukten. Ne? Das passt dann irgendwie gut rein. Man versucht dann einfach, sich da zu entlasten. Aber ich bin der Meinung, dass hochverarbeitete Lebensmittel am Ende Energieräuber sind. Auch wenn das vielleicht erstmal zeiterschwinglicher erscheint. Aber wenn sie irgendwie meine Konzentrationsfähigkeit beeinflussen, wenn sie mich müde machen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin aufgebläht oder ich vertrage irgendwas nicht so, ne? Dann ist das ein Zeichen für mich, dass irgendwas nicht so gut läuft. Und das ist ganz interessant. Da habe ich sogar eine Studie drüber gefunden letztens, wo an Tieren getestet wurde, was passiert, wenn sie mit hochverarbeiteten Lebensmitteln gefüttert werden. Und da kam tatsächlich auch raus, dass das Immunsystem im Grunde genommen so reagiert, als oder ähnlich reagiert, als würden sie eine bakterielle Infektion haben. Und da muss man sich halt schon fragen, der Körper kann vielleicht damit gar nicht richtig was anfangen. Und am Ende ist es dann für mich das Zeichen auch, dass es nicht das Richtige ist, weil wir gehen nochmal zurück, der Zweck unseres Essens, unserer Mahlzeiten ist am Ende unseren Körper zu nähren. Also ihn mit Nährstoffen zu versorgen und ihn nicht zu belasten. Na, und da muss man einfach genau schauen, weil auch das Thema Aroma, Aromen, Haltbarmacher, Farbstoffe, das sind ja auch so Themen, die heutzutage einfach normal sind, aber das gar nicht so wirklich für den Körper verwertbar ist. Und da muss man einfach back to the basics gehen und schauen, was ist unverarbeitet, was kann ich gut jeden Tag essen, ohne dass, was vielleicht auch schnell geht, ne? Das muss ich ja gar nicht irgendwie voneinander trennen. Das heißt, man kann auch unverarbeitete Lebensmittel täglich gut in seinen Alltag integrieren, ohne jetzt irgendwie 2 Stunden am Tag in der Küche stehen zu müssen. Es ist halt immer ein bisschen, man muss seine Mahlzeiten finden, die man gut zubereiten kann, schnell zubereiten kann. Und ich sage mal, man muss sich so ein kleines Repertoire aufbauen und am Ende dann einfach auch die Vorbereitungszeit so ein bisschen mit reinnehmen. Und wenn man gut vorbereitet ist, greift man auch weniger zu verarbeiteten Lebensmitteln. Also, deswegen der Hinweis, kocht regelmäßig, kocht frisch, nutzt verschiedene Gemüsesorten, auch Kräuter. Und man merkt ja auch wirklich, dass es am Ende auch besser schmeckt und dazu noch einen positiven Output auf das Hormonsystem und auf das Körpergefühl hat. Und das ist auf jeden Fall am Ende das A und O. Genauso wie präbiotische Lebensmittel und Ballaststoffe hier noch reingehören. Das darf ich natürlich nicht vergessen, weil wir wissen, der Darm und die Hormongesundheit, die zwei hängen sehr nah beieinander. Deswegen ist es einfach ein essentiell wichtiger Baustein, dass wir hier genügend Ballaststoff und präbiotische Lebensmittel mit einbauen. Und ja, es das heißt übrigens auch nicht, dass man nicht mal eine Pizza essen darf oder ähnliches, sondern es ist am Ende alles die Frage nach der Balance. Genau, dann, was da noch ganz gut reinspielt und das ist für mich der Punkt 6, ist die Qualität. Weil ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, Regional, saisonal und biologisch. Das sind so für mich die Kriterien, nach denen ich entscheide, ob ein Produkt im Einkaufskorb landet oder nicht. Und es muss nicht immer die Biozertifizierung sein, aber was die Pestizidbelastung anbetrifft, ist es einfach meistens die bessere Wahl. Heutzutage kann man eigentlich gar nicht mehr den Kontakt mit Schadstoffen, Pestiziden oder auch Herbiziden vermeiden. Aber ja, man sollte es zumindest so gut es geht vermeiden. Und ich sage immer, was nicht reinkommt, muss am Ende auch nicht entgiftet werden und kann somit auch keinen Einfluss auf meine Gesundheit nehmen. So, ne? Und da rate ich auf jeden Fall jedem darauf zu achten, einfach qualitativ gut einzukaufen. Und ja, gerade so Schadstoffe und Umweltgifte sind Faktoren, die definitiv einen negativen Impact auf unser endokrines System haben. Und deswegen kann ich es nur jedem ans Herz legen, darauf zu achten und zum Beispiel auch Gemüse und Obst richtig abzuwaschen. Und da kann man zum Beispiel Natron oder Apfelessig ganz gut dazu nehmen, um einfach zu versuchen, dass so gut es geht, ja, abzuwaschen und somit dann natürlich auch die Aufnahme zu minimalisieren, sagt man das so? Ja, vielleicht. Genau, genauso wie wir hier, wenn wir bei Qualität sind, vielleicht auch nochmal auf die Qualität der Eiweißquellen zurückkommen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, qualitativ und hochwertiges Fleisch, beziehungsweise auch Fisch, sind einfach, das kaufe ich ausschließlich in Bioqualität oder von eben einem Bauern, wo ich genau weiß, wie hält er seine Tiere und wie füttert er vor allem seine Tiere, ne? Weil gerade in der Massentierhaltung werden Tiere extrem mit Schmerzmitteln zugepumpt. Die bekommen qualitativ schlechtes Futter, vielleicht sogar viel Soja. Und am Ende das, was das Tier bekommen hat und gefüttert bekommen hat, landet in gewisser Form ja auch dann auf dem Teller. Und da gilt einfach Qualität vor Quantität. Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Aber wenn man einfach beherzigt, dass, wenn man Fleisch isst, es einfach qualitativ gut sein muss, dann hat man da auf jeden Fall schon einen großen Meilenschritt gemacht. Und da kommt oft das Argument, ja, aber ich kann mir Bio nicht leisten. Das ist schlicht und weg einfach nicht drin. Alles wird sowieso teurer. Ich finde, das ist ein bisschen kurzfristig gedacht. Man muss da am Ende einfach überlegen, wo setzt man seine Priorität? Und für mich ist es definitiv qualitativ hochwertige Ernährung beziehungsweise Mahlzeiten. Und da investiere ich lieber mein Geld da rein und achte auf die Qualität, weil am Ende, wenn ich meine Gesundheit entlaste, dann ist es eine Investition in mich und in meine Gesundheit. Und das ist mir am Ende wichtiger als alles andere. Und das heißt, das ist für mich einfach, ja, Prio Number One. Und deswegen, ich persönlich merke auch einfach, das macht einfach einen Unterschied. Und ja, deswegen möchte ich das euch hier nochmal so mitgeben. Genau, dann noch ein wichtiger Hinweis. Ich gebe ja hier viel Informationen. Ich habe mir das extra als Punkt notiert. Ich habe mir so Überschriften gemacht und ich habe hier geschrieben, versuch nicht alles auf einmal umzusetzen. Weil man hört so oft, man hört irgendwelche Podcasts, man liest irgendwelche Überschriften, man liest auf Blogs etc. Und man denkt sich, jawohl, das setze ich jetzt alles sofort um. Und ich möchte dir da auch gar nicht deine Euphorie nehmen. Es ist natürlich super, alles, was du umsetzt, ist mega. Aber ich sage immer, versuche alles Step by Step anzugehen und umzusetzen. Ich persönlich mache das dann immer so, gerade auch bei Frauen, die ich im Coaching habe, dass ich mir immer, ja, wie so Wochenblocks bastle und schaue, zum Beispiel in der ersten Woche, dass man jeden Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück startet und das erstmal zur Gewohnheit, zur Routine werden lässt. Dann nimmt man sich wieder das nächste vor und setzt das wieder um, ne? Dass man sozusagen wie das so ein bisschen auch hier wieder bausteinartig zusammensetzt. Und so kommt man am Ende dann auch zu einer nachhaltigen Ernährungsweise, die langfristig umsetzbar ist, weil wir wollen raus aus diesem Ernährungstrend und Diätdschungel und wollen einfach was haben, was uns nährt und nachhaltig auch sinnvoll ist. Ja. Und ja, das waren auf jeden Fall mainly meine wichtigsten Punkte, glaube ich, die ich zum Thema Ernährung und Hormonsystem sagen kann, beziehungsweise das waren so die Trigger, die ich mir auf jeden Fall immer anschaue, wenn es um eine Ernährungsumstellung geht. Und wenn man diese Stellschrauben beachtet, hat man echt schon einiges Gutes für seinen Körper getan. Genau. Und jetzt würde ich gerne noch so ein paar Fragen, die im Q&A gekommen sind, die aber jetzt hier nicht so unter diese Punkte gepasst haben, noch abarbeiten. Also die eine Frage war, kann oder sollte man sich zyklusabhängig ernähren? Ich persönlich finde, es gibt Wichtigeres. Was möchte ich damit sagen? Also, das Grundgerüst, was ich hier eben vorgestellt habe, wie genügend zu essen, regelmäßig zu essen, auf seine Makros zu achten, darauf zu achten, dass die Qualität stimmt, darauf zu achten, dass wir so unverarbeitet wie möglich essen, dass wir die entzündungsfördernden Lebensmittel raushalten. Wenn ich das beachte, habe ich schon ein super mega geiles Grundgerüst gebastelt, ja. Da brauche ich mir über die anderen Punkte gar nicht so zu viel Gedanken machen, weil am Ende soll Ernährung auch nicht zu kompliziert sein, ne? Wenn ich jetzt immer genau überlege, so jetzt beginnt meine zweite Zyklusphase, jetzt muss ich umdenken und jetzt muss ich zum Beispiel bei C-Cycling, muss ich jetzt das und das beachten und jeden Tag einen Esslöffel von dem und dem. Das kann man auf jeden Fall machen, um Gottes Willen, aber erst dann, wenn dir das Grundgerüst passt. Ne? Ich bin immer ein Fan von dem KISS-Prinzip, also keep it simple. Macht es nicht zu kompliziert. Natürlich kann man verschiedene Produkte einsetzen, um verschiedene Zyklusphasen zu unterstützen. Und das macht aber wirklich erst Sinn, wenn man wirklich das Grundgerüst einfach im Griff hat. Und dann kann man sich gerne mit diesem kleinen Feintuning beschäftigen. Einen Punkt hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das ist der Mehrverbrauch an Kalorien in der zweiten Zyklushälfte, dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass der Körper tatsächlich einfach mehr Kalorien braucht und wir da einfach vielleicht auch darauf achten, dass wir genügend Kohlenhydrate essen und es dem Körper somit auch ein bisschen leichter machen zu regenerieren. Genau. Dann war noch eine Frage: Zyklus 40 Tage und länger. Wie kann die Ernährung helfen? Alle Punkte, die ich eben auch aufgeführt habe, sollten hier Basis sein. Ja? Das heißt, die Ernährung ist am Ende die Basis der Gesundheit. Wenn man das nicht im Griff hat, kann auch das Hormonsystem am Ende nicht richtig gut und rund laufen. Das heißt, bevor man überhaupt aktiv in irgendeiner Form an das Hormonsystem rangehen will und irgendetwas beeinflussen will, sollte man immer als erstes nach der Ursache schauen und sich die ganzen Themen anschauen, die kategorisch da reinfallen, ja. Und das ist definitiv Ernährung. Das sind die Nährstoffe, hier auch die Mikronährstoffe. Das ist die Darmgesundheit. Das ist die Entgiftung. Und es sind Lifestyle-Themen wie Ruhe, gönne ich mir genügend Ruhephasen? Schlafe ich gut und regelmäßig? Und hab da eine gesunde Schlafroutine? Dann habe ich mein Stressmanagement im Griff. Habe ich gesunde Routinen, die mir einfach, die mich unterstützen, die mir helfen, das Ganze auch umzusetzen. Und wenn ich genau diese Themen angehe, dann ist das für mich ja wie die Basis, um genau wieder dahin zurückzukommen. Ja. Aber Ernährung kann natürlich helfen, definitiv. Das ist ein großer Faktor für die Gesundheit insgesamt, aber natürlich auch für die Hormongesundheit. Genau, dann kam noch eine Frage, wie hängen Ernährung und Hormone mit starkem Schwitzen und Geruch zusammen? Also, grundsätzlich ist starkes Schwitzen oft erstmal ein Entgiftungsthema. Also, gerade wenn wir dann noch einen unangenehmen Geruch dabei haben, sagt man, dass das Entgiftungssystem am Ende überlastet sein könnte und somit dann vielleicht die Haut sogar anfängt mit zu entgiften und dadurch natürlich auch unangenehme Gerüche kommen können. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Leber richtig zu unterstützen, den Darm zu unterstützen und ja, dich auch hier um deine Ernährung zu kümmern, um am Ende das Hormonsystem so gut es geht zu unterstützen und da auch zu versuchen zu schauen, warum funktioniert die Entgiftung über die Leber vielleicht nicht richtig und warum fängt die Haut an mit zu entgiften. Ne? Und da kann man auf jeden Fall durchaus die ein oder andere Entlastungsmaßnahme für die Leber mal machen, wie zum Beispiel Leberwickel oder ähnliches. Wir haben da auch auf dem Instagram-Profil, glaube ich, einige Hinweise oder sonst auch einfach mal unseren Blog durchforsten. Da gibt es durchaus viele, viele Tipps, die da helfen können. Genau. Ja, das waren die Fragen, die so reingekommen sind. Die anderen habe ich, glaube ich, alle im Laufe der Folge hier angeteasert beziehungsweise benannt. Es ist natürlich so, dass Ernährung ein super umfangreiches Thema ist und am Ende muss man einfach seinen Weg finden. Man muss schauen, was tut mir tatsächlich gut, was tut mir weniger gut und dann für sich selbst eine gesunde Routine erarbeiten und finden. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man echt eine Riesenerleichterung auch geschaffen und weiß genau, okay, ich habe hier was, was mir Energie schenkt, was mir irgendwie gut tut. Und bei mir persönlich, wenn ich mir so die Themen anschaue, die mir Energie schenken, dann ist es auf jeden Fall meine Essensroutine und zu wissen, dass ich meinen Körper mit Nährstoffen gut versorge. Und das ist für mich ja irgendwie so super essentiell, dass mir das wirklich sowohl, wenn ich koche, als auch, wenn ich dann frisch zubereitete Mahlzeiten esse, ja, da bin ich einfach happy und es tut mir gut. Und wenn man dahin kommt, dann hat man echt viel, viel geschafft und ihr werdet den Output auf jeden Fall merken, definitiv. Genau, deswegen, ich würde sagen, das war's erst einmal und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaltet beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bis bald!